Letzte Woche haben wir ein wichtiges Thema angefangen, und zwar, wie man ärztliche Berichte und Unterlagen für Versorgungsanträge organisieren kann. Und bevor du jetzt denkst, ich bin jung, ich habe nichts, das betrifft mich nicht, höre mir bitte noch kurz zu. Denn viele gesundheitliche Probleme, die vielleicht Jahre später zu einer größeren Beeinträchtigung führen, haben oft früh und ziemlich unspektakulär begonnen. Ich werde dir später dazu noch konkrete Beispiele geben. Und dieses später kann tatsächlich viele Jahre oder sogar Jahrzehnte bedeuten. Und je mehr Daten und Fakten man vorweisen kann, desto größere Chancen hat man, wenn es dann um Aufträge auf Renten, auf Grad der Behinderung oder sonstige Versorgungsanträge geht. Und diese Situation bedeutet, oder der Rat, den ich dir jetzt gebe, das ist ziemlich das Gegenteil zu dem, was ich normalerweise als Aufräumcoach predige. Und zwar, ich predige oft, schmeiß weg, schmeiß weg. Aber in diesem speziellen Fall würde ich sagen, hebe auf, also aufbewahren. Aber das Aufbewahren kann zu einem riesen Berg aus Papierkram führen. Und ein Weg aus diesem Dilemma ist die Digitalisierung der Unterlagen. Und darum wird es in diesem zweiten Teil gehen. Also, wenn du wissen möchtest, wie du konkret bei der Digitalisierung deine Unterlagen vorgehen kannst und nach welchem System du die Unterlagen ablegen sollst, bleib dran, es geht los.
Kreative Ordnung mit Katharina Auerswald.
Wie schaut's denn hier aus?
Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Katharina Auerswald, ich bin Aufräumcoach und Künstlerin und in diesem Podcast werde ich mit dir mein Wissen und meine Erfahrungen aus der Praxis teilen. Ich möchte dich inspirieren, motivieren und dir Tipps geben, wie du mehr Ordnung und mehr Kreativität in dein Leben bringen kannst. Ja, bevor wir konkret in den Prozess der Digitalisierung eintauchen, dann möchte ich dir diese konkreten Fälle aus meiner Praxis erzählen. Und zwar, ich habe vor vielen Jahren für einen Bildungsträger als freie Dozentin gearbeitet und dort gab es auch ältere, langzeitarbeitslose Menschen. Und einer von ihnen, weil wir haben auch über Papierkram, über Aufbewahrungsfristen, Pflichten, Struktur und so weiter gesprochen. Und dann kam einer, der Anträge auch auf Erwerbsminderungsrente gestellt hat. Er hat schon früher diverse Probleme mit dem Knie. Es gab auch, glaube ich, eine Operation oder ambulante Behandlungen. Auf jeden Fall hat sich das Knieproblem seit Jahren schon gezogen. Und er kam zu mir mit der Frage, wie soll ich oder woher soll ich Unterlagen bekommen, wenn die Arztpraxis gar nicht mehr existiert? Und ich konnte ihm diese Frage tatsächlich nicht beantworten. Teilweise kann man schauen, ob man über die Krankenkasse noch an irgendwas kommt, aber in der Regel nicht. Und vor allem, jetzt gibt es diese digitale Patientenakte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dem widersprochen, ich habe sie nicht. Das heißt, ich kann dir nicht im Detail sagen, wie das funktioniert und auf welche Unterlagen man so zugreifen kann. Aber diese alte Unterlagen, die dann wirklich älter wie 25 Jahre oder 30 Jahre sogar waren, die waren weg. Er hat gewusst, da gab es Behandlungen, da gab es Probleme, da gab es diese Diagnosen, aber er hat überhaupt nichts gehabt. Und die Praxis, in welcher er war, die gab es auch nicht mehr. Der Arzt war schon in Rente oder vielleicht schon gestorben und der hat nichts gehabt und konnte nichts belegen. Also das war problematisch. Eine andere Geschichte, das war auch ein Handwerker und das war so ein Typ Macher. Also so ein Typ, der über seine Grenzen ging, der auch schon abgenutzten Rücken hatte, Probleme mit Hüfte, mit Knien und so weiter. Also das ist oft so in diesen handwerklichen Berufen, wenn man wirklich Jahre, viele Jahre lang draußen auf der Baustelle unterwegs ist. Und er war so dieser harte Typ, der so tapfer, der sich nie krank schreiben lassen, der hat alle möglichen Probleme immer übergangen. Und irgendwann ging es nicht mehr. Und dann hat er erlebt, wie die Kollegen von ihm auch in diese Berufsunfähigkeiten oder Erwerbsunfähigkeiten oder teilweise Erwerbsunfähigkeitsrenten bekommen haben. Und er hatte aber so gut wie keine Akte, so, weil er nie beim Arzt war, weil nie was dokumentiert war. Und dann hieß es ja, aber du warst nie krank und jetzt kommst du plötzlich. Natürlich zählt immer der aktuelle Zustand, aber teilweise ist es besser, wenn man bestimmte Dinge dokumentiert, dass bestimmte Probleme es schon vor 10 Jahren gab. Und es geht mir überhaupt nicht darum, dass man sich, wenn man keinen Bock hat, immer den gelben Zettel holt. Es geht aber auch darum, dass man da nicht sich selbst übergehen soll, dass es darum geht, dass man tatsächlich, wenn man krank ist, sich krank schreiben lässt, um gesund zu werden. Und B, dass auch bestimmte Beschwerden dokumentiert werden. Und deshalb, und das klingt für viele von uns wie komplett absurd, aber man muss auch jedem Pflaster, den man in der Firma oder beim Arbeitgeber aus diesem Medizinkasten oder Medizinschrank, falls es das gibt, bei uns im Büro gab es es jahrelang nicht, dann irgendwann haben sie es überall hingeschraubt, weil es war von der BG eine Kontrolle und die haben festgestellt, wir haben gar keinen so Medizinkasten. Und dann hieß es auch, wenn man sich vom Papier geschnitten hat, da gibt es so diese Dinge, wo man sich in den Finger schneidet, das tut brutal weh, ansonsten ist es nichts. Aber dann hieß es, wenn du aus diesem Medizinkasten ein Pflaster entnimmst, dann musst du das in das Buch eintragen. Und wie gesagt, das klingt wie so eine überbordende Bürokratie und ich persönlich habe es nie gemacht. Ich hatte mein Pflaster in meine Schublade gehabt, wenn ich eins gebraucht habe. Aber der Sinn dahinter ist, sollte es später Komplikationen geben, dann gilt es, also tatsächlich, du kriegst eine Infektion, hast dich vom Papier geschnitten in der Arbeit, hast dich verpflastert zuerst mal oder so eine Mullbinde drauf, wenn es irgendwas geblutet hat. Aber dann stellt sich fest, das hat sich entzündet, das ist problematisch und dann, jetzt klinge ich wieder wie letztens wie so ein Versicherungsverkäufer und dann irgendwann muss man dir den Daumen amputieren und dann, wenn sich herausstellt, dass das alles zurückzuführen ist auf den Schnitt damals im Büro, dann ist das ein BG-Fall. Und der wird ganz anders behandelt. Also du hast viel höhere Leistungen, ganz andere Ansprüche, wenn die gesetzliche Unfallversicherung einspricht und wenn Dinge von der Berufsgenossenschaft bezahlt wird. Also das ist durchaus wichtig, diese Sachen auch zu dokumentieren. Und ganz zum Schluss nochmal mein eigener Fall. Ich habe vor, ich weiß nicht, vielleicht 12 Jahren, so von 0 auf 100, eine ganz krasse Allergie entwickelt. Das war wirklich innerhalb von 2 Tagen. Und das ist in Asien passiert. Und ich war dann danach bei allen Spezialisten, die es gibt, wirklich natürlich zuerst Allergologie und, keine Ahnung, Rheumatologie und 2-mal in der Tropenmedizin, in der Uniklinik und so weiter. Also ich war, glaube ich, wirklich bei allen Ärzten, die es gab. Die haben alle festgestellt, ich habe was, aber die wussten nicht, was und woher das kommt. Und dann natürlich irgendwann geht man auch zu Heilpraktiken und zu Ärzten, die das komplex betrachten. Und vor allem die stellen dann Fragen, die sehr komplex sind und weit in die Vergangenheit gehen. Und die Fragen, hatten Sie mal das und das oder ist Ihnen das und das passiert? Und ich wusste teilweise, ja, da war mal was, aber genau konnte ich das gar nicht beantworten. Und das war der Moment für mich persönlich, an dem ich mich entschieden habe, die wichtigsten Unterlagen, Arztberichte, Laborberichte und so weiter bei mir aufzubewahren. Also das nicht beim Arzt zu lassen, weil es war auch so, dass ich hatte mit einem Hausarzt einen riesen Beef irgendwann. Und ich habe dann Ende des Quartals zu ihm gesagt, geben Sie mir alle meine Unterlagen und ich gehe woanders hin. Und da hat er mir tatsächlich alle Unterlagen gegeben und ich bin zum anderen Arzt gegangen. Der hat sich das eingescannt, weil der hat schon alles digitalisiert und die sind sozusagen bei mir geblieben. So, also wie das mit diesem Allergiefall zu Ende ging, da habe ich noch einen Fun Fact, aber das erzähle ich dir am Ende der Folge, weil jetzt ist das die höchste Zeit, zu der Digitalisierung zu kommen. Und zwar, bevor du dich entscheidest, von diesem Papierkram auf die digitale Ablage umzustellen, dann ist es ganz wichtig, die gute Vorbereitung. Und zwar, der erste Schritt ist hier so eine Bestandsaufnahme. Und zwar, schaff dir Überblick über die Unterlagen, falls du da ein Chaos hast. Und zwar, welche Arten gibt es? Also hast du Befunde, Laborberichte, Röntgenbilder oder MRT-Dateien, Gutachten? Dann gibt es oft auch E-Mails oder Schriftverkehr, diese ganzen Anträge, Behördenbriefe, Versicherungsdokumente oder Versicherungskorrespondenz mit einer Versicherung und so weiter. Also was habe ich alles? Was davon gibt es vielleicht schon digital und was davon habe ich in der Papierform? Und sortiere dann vor allem diese Papierform auf drei Haufen, Stapel oder Körbe. Und zwar einmal Dinge zu scannen. Also das sind alles Papierunterlagen, die digitalisiert werden sollen. Dann behalten im Original, was du als Original behalten möchtest oder musst, also vielleicht wichtige Originaldokumente oder ich habe auch irgendwo Röntgenbilder, die sind halt ganz groß, also die passen jetzt nicht in einen Scanner und das ist mir egal, das ist so eine dünne Mappe, die habe ich oben auf dem Schrank, brauche sie eigentlich nicht, habe sie immer noch. Und dann eigentlich Sachen zum Wegwerfen, also das, was nicht in diese digitale Ablage kommt, weil das doppelt vorhandene Daten sind oder Bilder, das, was du schon mal im Computer hast, hast es nochmal ausgedruckt oder wirklich Unterlagen, die sind nicht mehr relevant für gar nichts mehr. Also das kann weg. So, und wenn du jetzt so den Überblick hast über das, was eingescannt werden soll und digitalisiert werden soll, dann nimm dir noch ein bisschen Zeit und überleg dir eine gute Ordnerstruktur. Und zwar das Wichtige ist, dass du so ein konsistentes Namensschema und Hierarchie dir überlegst. Und zwar, du musst wissen, dass der Name entscheidet darüber, in welcher Reihenfolge die Dokumente angezeigt werden. Das heißt, wenn du was rein chronologisch abheften möchtest, dann beginnst du immer mit Jahr, Monat, Tag. Also ich mache da gerne immer einen Bindestrich, das heißt 2025 minus 10 minus 21 von mir aus. Dann kommt beispielsweise Befund und Arztname oder Name von der Fachrichtung, wie auch immer. Wenn für dich wichtig ist, dass zuerst mal überhaupt Befunde woanders sind, wie beispielsweise Gutachten oder so, dann schreibst du zuerst, also die erste Sortierkriterium oder im Benennen von der Datei an der ersten Stelle steht das Thema. Und dann von mir aus chronologisch, also wieder Jahr, Monat, Tag. Oder dass du sagst, das ist die Fachrichtung, um welche es geht. Oder du sortierst das zuerst mal nach dem Arzt und dann nach Datum und so weiter. Ja, das heißt, du könntest hier Name vom Arzt, Datum und dann noch kurze Bezeichnung hinterdran, also Bericht an ABC oder Gutachten zu. Also da musst du dir wirklich ein bisschen Zeit nehmen, wenn du da nicht so bewandt da drin bist und dich selbst fragen, was wäre eine gute Sortierung, beziehungsweise du kannst es auch ausprobieren zuerst mal, bevor du jetzt da wirklich hunderte von Blättern scannst, dass du dir so eine Ordnerstruktur machst, dass du die Dokumente benennst, dass du sie in die Ordnerstruktur überführst und dann schaust, ist es für mich sinnvoll, finde ich wirklich alles, weil was wollen wir, die Dokumente zu scannen und irgendwo ablegen, das geht unter Umständen schnell, vor allem wenn du irgendeinen Dokumentenscanner hast, wo man einen ganzen Stapel reinlegt und zack, 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 das alles abgescannt wird und abgelegt wird. Nur wichtig ist, dass du weißt, wie findest du es wieder. Und ganz wichtig ist, dass wenn du dich für ein System entschieden hast, und ich empfehle dir am Anfang, dass du dir das aufschreibst, tatsächlich wie so ein Kochbuch, so mache ich das, dann halte das System durch, mach das nicht mal so, mal so, mal so, weil dann verursachst du auch im Laptop oder im Computer Chaos. Wichtig ist, sich für ein bestimmtes Scan-Gerät bzw. App zu entscheiden, auch von vornherein, und sich auch klar zu machen, welche Vorteile, welche Nachteile hat es. Weil es gibt Drucker, die haben eine Scan-Software. Du kannst so ein Flachbett-Scanner, heißt es, glaube ich, mit so einem Deckel, so habe ich so einen. Oder du kannst natürlich auch mit Smartphone-Apps Dokumente scannen. Das ist immer auch die Frage, so ein bisschen, wenn dir Datenschutz wichtig ist, wo gehen die Daten hin? Also von wem ist die App? Und dann muss dir natürlich auch klar sein, in welche Auflösung du das machst. Also 300 dpi ist genug, um das klar lesen zu können. Und dann auch Dateiformat, weil es gibt dieses BDFA, also das ist diese Archivierungs-PDF oder zumindest normale PDF für Text und oder Text mit Bildern. Für einzelne Bilder reicht JPEG im Normalfall, weil alles andere erzeugt ganz große Datensätze. Also das ist für den privaten Gebrauch meistens nicht der Fall. Wenn du da tiefer eintauchen möchtest, dann empfehle ich dir, sich da ein bisschen mehr zu informieren, weil sonst sprengt es wieder die Folge. Jetzt, nachdem du alle Dokumente eingescannt hast, dann kannst du diesen ganzen Papierstapel entsorgen. Auch hier bitte achte auf die Datensicherheit, am besten schreddern. Ganz fein, damit es nicht in fremde Hände kommt. Aber kleiner Hinweis, bevor du das machst, stelle sicher, dass A, deine Ordnerstruktur gut ist, dass du alles findest und dass du auch diese einzelnen Seiten lesen kannst, dass wirklich das alles gut abgelegt wurde, dass du das lesen kannst, dass du das auffinden kannst, dass die Unterschriften unter Umständen sichtbar sind und so weiter. Und achte auch darauf, dass du keine Dokumente wegwirfst, die du im Original behalten sollst. Ich kann das dir von hier aus nicht sagen. Ich wähle immer den Weg, frage dort bei den Behörden, ob sie das im Original brauchen, ja oder nein. In der Regel sagen sie nein, weil inzwischen wird alles digitalisiert, wird alles gescannt. Wichtig ist, dass du dir auch eine gute Datensicherung überlegst. Wie möchtest du verhindern, dass die Daten dann komplett verloren gehen und dass du sie nicht hast? Und dann natürlich auch Zugriff von Dritten. Also diese Datensicherheit, das wäre auch nochmal ein Thema für sich allein, und ich überlege jetzt gerade, ob ich da nicht schon was dazu gemacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, Und wo es auf jeden Fall drinsteht, zum nochmal langsam nachlesen, ist in meinem Buch. Also jeder von euch, der mein Buch hat, kann da nochmal nachlesen, weil da habe ich definitiv über diese ganzen Themen, wie sichert man Daten und einmal vom Zugriff Dritter und dann auch vor Verlust, da habe ich darüber geschrieben. Falls du das Buch nicht hast, ist es vielleicht eine gute Gelegenheit, sich das Buch zu besorgen, weil das ist tatsächlich wie so ein Handbuch, wie so ein Kochbuch. Dann nimmst du das zur Hand, wenn das aktuell ansteht und kannst es nochmal nachlesen. Was die Ordnerstruktur im Computer betrifft, dann kannst du sie genauso anlegen wie in der letzten Folge, wie ich dir das für die analoge Ablage empfohlen habe. Falls du die Folge nicht gehört hast, dann kannst du einfach nochmal zurückgehen und die vorherige Folge auch nochmal anhören. Und zwar, wir waren grob gesagt oder schnell gesagt beim Thema 1, Diagnosen und Krankheitsverlauf. Dann Thema 2 war so Leistungsanträge und Gutachten. Und Thema 3 war, falls es überhaupt zutrifft, wenn du Korrespondenz mit Gericht, mit Anwälten hast, Urteile und so weiter. Also alles um dieses Rechtliche. Was ein Vorteil ist von dieser digitalen Ablage, sind Verknüpfungen. Also du kannst wie so Ordnerstruktur anlegen, die einzelne Dateien liegen in einem Hauptordner, aber du kannst immer mit einer Verknüpfung sie an 15 verschiedenen Stellen sozusagen ablegen, ohne dass es extra Platz wegnimmt, ohne dass du die Dinge immer kopieren und einfügen musst. Das heißt, mit einer einfachen Verknüpfung siehst du, ah ja, zum Thema A gehören Unterlagen B, C, D, E, F, G. Und die kannst du mit einer Verknüpfung dem zuordnen. Also das ist viel leichter. Was wir an der anderen Stelle vielleicht nochmal ein bisschen verkompliziert haben oder komplizierter ist, wenn man mit Ärzten oder Behörden auch zusätzlich über E-Mail kommuniziert, weil dann hast du vielleicht bestimmte Unterlagen, Briefe, die du per Post bekommen hast, die hast du eingescannt, hast als PDF abgelegt, aber dann hast du noch zusätzlich E-Mail-Verkehr. Und vielleicht, also wenn da nur dran steht, heute übersende ich Ihnen ABC, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber vielleicht kommen auch bestimmte Berichte über E-Mail und du möchtest diese E-Mails auch abheften und jetzt hast du ein E-Mail-Programm. Was du machen kannst, einmal diese E-Mail noch extra ablegen, im Computer abspeichern. Ich mache das in der Regel nicht, ich mache alles im Outlook und dann lege ich diese Ordnerstruktur auch, je nachdem, was mir wichtig ist. Also ich würde das nach einzelnen Ärzten machen, wenn ich jetzt mit Ärzten korrespondiere oder nach Behörden, wenn ich mit Behörden hin und her schreibe. Und wenn du kein Outlook hast, sondern ein anderes Programm, dann musst du gucken, wie das bei dir funktioniert. Das weiß ich von hier aus nicht. Das müsste ich dann direkt sehen. Und was ich mir auch abspeichern würde, falls man nicht alles im Handy hat, heutzutage haben alle alles im Handy, aber du kannst natürlich auch Kontakte abspeichern in deinem E-Mail-Programm. Du kannst da auch bestimmte Notizen dazu hinzufügen. Du kannst auch Kalender mitpflegen, auch in deinem Handy. Du kannst es auch alles synchronisieren mit deinem Computer und dann hast du wirklich eine allumfassende digitale Ablage, wo du von überall Zugriff drauf hast, ob das jetzt die einzelnen Dateien sind, ob das die E-Mails sind, ob das die Kontaktdaten sind. Ich habe das so eingerichtet und das ist natürlich eine super feine Sache. Ich fand auch interessant die Frage auch nach der Sicherheit, so beziehungsweise die Bemerkung, ich fühle mich nicht wohl bei der Vorstellung, dass ich solche sensible Daten zu Hause aufbewahre. Also auf die Idee bin ich nicht gekommen. Normalerweise fürchten die Menschen sich immer, dass man denen Geld und Wertgegenstände klaut. Und nicht, dass man jetzt bei mir einbricht und meine Laborwerte liest. Aber wenn das jetzt so dein Thema ist, dann kannst du natürlich auch überlegen, ob sich das lohnt für dich, so einen kleinen Tresor für zu Hause zum auf die Wand schrauben oder irgendwo im Schrank festschrauben und diese Daten oder diese Unterlagen oder die wichtigsten Unterlagen dort abzulegen. Oder man kann natürlich auch bei einer Bank sich so ein Schließfach anmieten, falls man eins bekommt. Die sind ziemlich rar, aber ich hatte mal zeitlang eins bei der Sparkasse und da habe ich auch meine zweite Festplatte mit Datensicherungen habe ich sie tatsächlich dort auch mit unter anderem abgelegt. Also es wäre auch so eine Möglichkeit, die Daten sicher aufzubewahren oder zumindest mal tatsächlich einen abschließbaren Schrank, wo der Schlüssel halt nicht drinsteckt. Wenn es dir wichtig ist, dann kannst du auch so deine Daten oder deine Unterlagen sichern. So, für alle, die jetzt schon genug haben, wir nähern uns der halben Stunde schon wieder. Ihr könnt es jetzt mal aufhören. Jetzt kommt nur die Auflösung mit der Allergie. Wenn es dich nicht interessiert, dann sage ich Tschüss an dieser Stelle. Und für alle anderen, es war so, dass ich nach einem Aufenthalt, eintägigen Aufenthalt auf einer Intensivstation in Nepal diese krasse Allergie entwickelt habe. Und mir ist dann immer so die Speiseröhre angeschwollen, sodass ich mehrmals hintereinander tatsächlich nachts auf einer Intensivstation gelandet bin, dann hier in Deutschland. Und das hat sich 1,5 Jahre gezogen. Und ich wusste, also es hat irgendwie mit dem Essen was zu tun gehabt, aber egal, was ich gemacht habe, egal wie viele Allergietests, ich habe gefastet, ich habe alles Mögliche ausprobiert, ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe alles aufgeschrieben, was ich wann wie gegessen habe. Es war eine absolute Katastrophe und alle Ärzte haben gesagt, hier Antihistaminika, hier einfach mal Tabletten und so mehr oder weniger dein Leben lang. Und ich bin doch kein Mensch, der irgendwelche Tabletten nimmt und über längere Zeit schon mal gleich gar nicht. Und dann habe ich wirklich halt dann aufgehört, fast alles zu essen, was irgendwie allergen sein könnte. Habe mich dann irgendwie von weißen Semmeln und Frischkäse mehr oder weniger ernährt. Und das hatte ich zwischendurch auch immer wieder. Also es war ganz übel. Und dann habe ich mir gedacht, das ist kein Leben. Ich weiß gar nicht, wie soll ich jetzt in Urlaub fahren? Und da kannst du nicht immer auf Essen achten. Und wie soll ich das machen? Und dann kam irgendwann so eine tiefe Entscheidung, wo ich gesagt habe, es hat in Asien angefangen und das wird in Asien aufhören. Und ich bin ja darauf nach Burma geflogen. Und das war noch in einem alten Regime, das war auch, also wegen Essen brauchst du nicht nach Burma, beziehungsweise Myanmar heißt es jetzt. Da muss man nicht hin. Also wenn man sich so ernährt und so unterwegs ist, wie ich das bin, also nicht in irgendwelchen Touri-Hotels und mit einem persönlichen Chauffeur, sondern mit Public Bus und da essen, wo die Einheimischen essen und dann weißt du wirklich nicht, was du kriegst. Und der Witz war, dass ich ab dem Augenblick, wo mein Fuß den asiatischen Boden betreten hat, war die Allergie weg. Von einem Tag auf den anderen. Und genauso wie es gekommen ist, genauso war es weg. Und wie gesagt, das sind mindestens 12 Jahre her. Ich hatte das nie mehr gehabt. Also es ist schon eine krasse Story und ist so ein bisschen, ja, ein Fun Fact am Ende der Folge über Gesundheit. In diesem Sinne, Leute, also ich mag das Imperativ, bleiben Sie gesund, überhaupt nicht. Da bin ich allergisch dagegen, auch. Das ist meine letzte Allergie, die ich noch habe. Deswegen sage ich, lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, deine Katharina.
Das war Kreative Ordnung mit Katharina Auerswald.